So, bist du bereit?
Hallo, mein Schatz.
Hi.
Ich bin ganz gespannt, wie diese Folge verlaufen wird, denn ich lasse mich jetzt von dir berieseln zu deinem Vortrag, den du dir angehört hast. Ich habe vergessen, wie er heißt, aber er hat über
Jan-Uwe Rogge.
Meinetwegen.
Interessant, dass du dich für mich berieseln lässt. Das magst du ja eigentlich nicht so gerne. Es fällt mir auch tatsächlich schwer. Also ich versuche mich die ganze Zeit schon so dran zu erinnern. Guck mal auf meine Notizen, sage ich mal. Also das ist ja mittlerweile jetzt schon 3 Wochen her. Und hörst du mir zu?
Ich höre dir ganz...
Cool. Und es ging ja darum, dass man den Kindern Grenzen setzt oder wie man Grenzen setzt und wie man das machen kann und in was für einer Situation wir heute quasi oder in was für einem Erziehungsstandard wir heutzutage mit unseren Kindern stehen und dass ja aktuell der Trend dahin geht, alles auszudiskutieren. Beziehungsweise du ziehst die Grenzen immer auf Augenhöhe. Also der Trend oder der aktuelle Erziehungsstil ist ja, wenn du mit deinem Kind in Kommunikation trittst, dann gehst du erstmal auf Augenhöhe runter, um in Kontakt zu treten. Dann gibt es unterschiedliche, das Wort Nein, also das sind jetzt Extreme, aber das Wort Nein soll ja möglichst vermieden werden in der Erziehung und man soll mit anderen Wörtern arbeiten. Also das merkst du ja auch unseren Kindern, wenn die aus der Kita kommen, die sagen ja Stopp und nicht Nein. Und er hat das anhand, für mich persönlich hat er es unglaublich unterhaltsam gemacht, weil er immer so Alltagssituationen rausgepickt hat. Er hat zum Beispiel erzählt, vor ein paar Wochen hatte sich verabredet und dann waren die in der Eisdiele oder bei einem Bäcker und haben da gesessen, haben Cappuccino getrunken. Und dann war Samstagvormittag und dann kamen auf einmal 2 Väter rein und beide mit ihren Kindern. Und eigentlich waren die beiden Männer fertig, hatten schon bezahlt, wollten gehen. Und dann hat er geguckt, was für eine Szenerie jetzt hier reinkommt. Dann hat er sich nochmal hingesetzt und hat beschlossen, nee, das gönne ich mir jetzt. Und dann habe ich gedacht, okay, witzig, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Und dann sagt er, naja, also das erste Phänomen ist natürlich, und das ist krass, dass es einfach heutzutage immer noch so ist, wow, 2 Väter gehen alleine mit den Kindern los. Mhm. Ist irgendwie immer noch so ein, oh Gott, die sind schon mal ein bisschen hilfsbedürftig, die Guten. So, ne? Und dann kam hinzu, dass die Männer zwar da ganz entspannt saßen und ihren Cappuccino getrunken haben und die Kinder haben halt Tohuwabohu gemacht. Und ich finde, das beobachtet man ja auch wirklich oft. Es hat einen Grund, warum in den letzten Jahren, meiner Meinung nach einen Grund, warum in den letzten Jahren Gaststätten teilweise geschrieben haben, keine Kinder unter 12 Jahren, es auf einmal, ich kann das Wort nicht aussprechen, du weißt es, Erwachsenen-only-Hotels aus dem Boden sprießen. Und es war eben so, er saß da, die Männer waren da zugange und die Kinder haben sich da halt auch irgendwie amüsiert und haben aber auf jeden Fall nicht das gemacht, was die beiden Väter wollten. Und außerdem wollten die Kinder gerne weg. Die wollten spielen. Kann man ja auch an so einem Samstagmorgen. Ist okay. Und dann sagt der Vater, Sophie, nein. Und allein, dass ich das jetzt sage, da weißt du schon, was die Stunde geschlagen hat. Was ist das für ein Erziehungsstil? Was ist das für ein Nein?
Du meinst so ein gesäuseltes?
Was ist so ein Nein? Was ist das? Also wissen wir doch beide, wenn du sagst Nein, dann ist das eigentlich eine Aufforderung für Ja. Und es ist egal, ob du das zu einem Erwachsenen sagst oder ob du es zu einem Kind sagst, diese Frequenz sagt auf jeden Fall nicht wirklich Nein. Die Beabsichtigung ist eine andere. Und da meinte er halt, sie müssen sich im Klaren darüber sein, wenn sie Grenzen setzen wollen. Und ich finde, das ist auch was, wo ich aus meinem schulischen Alltag sagen kann, das ist zu 100% so. Wenn Sie ein Nein wollen, dann müssen Sie das Nein auch leben. Also Sie können nicht Nein meinen, aber Nein sagen. Das geht nicht. Das versteht kein Kind und am Ende des Tages versteht es auch kein Erwachsener. Was soll das sein? Das heißt, machen Sie klare, präzise Ansagen. Ich glaube, ich bin da manchmal einfach durch mein Hauptschulleben, wo es einfach größere, unhandlichere Menschen sind, mit denen ich arbeite, bin ich da manchmal, glaube ich, fast schroff in meinen Ansagen. Und teilweise, glaube ich, sehr, sehr hart und sehr klar, wo andere sagen würden, alter Schwede, ist auch irgendwie so was von Feldwebel. Also ich meine, ich erinnere mich nur an das eine Frühstück, was wir mal bei Schrader hatten, wo ich mit Mathilde Kaufmannsladen gespielt habe und uns dann jemand anders von einem anderen Tisch gefragt hat, ob ich zufällig Ausbilderin bei der Bundeswehr sei. Oder halt Lehrerin.
Aber ich erinnere mich.
Konnte nur einer dieser Jobs sein, wo ich so denke, ach, irgendwie unangenehm, was ich so für einen Eindruck manchmal erwecke, aber gut, es ist, wie es ist. Und da hat er ganz klar gesagt, es geht nicht darum, dass man das schreit oder kreischt oder super laut wird, aber die Stimme muss auch die Grenze ziehen. Und das, finde ich, ist tatsächlich so, und das ist in vielen Erziehungsweisen auch nicht so. Auch dieses, man möchte das Nein gerne vermeiden. Ja, aber was willst du denn dann? Wenn du eine Sache nicht möchtest, dann ist das Wort Nein unabdingbar.
Gab es da nicht mal irgendwie so ein Buch, ein gut gemeintes Nein ist besser, nee, wie war das? Ein Nein ist besser als ein gut gemeintes Ja?
Genau.
So ist der Titel, ne?
Ja. Und dann auch dieses, du versuchst es immer zu, also versuchst dich immer so drumrum zu manövrieren, ja, also du begibst dich auf die Augenhöhe, also nehmen wir die übliche Szenerie, keine Ahnung, wir kommen ja nach der Kita nach Hause und aktuell ist ja Eis irgendwie ziemlich hoch im Kurs und wir beide beschließen heute Abend, ey, ganz ehrlich, diese Eisnummer hier, die muss auch mal ein Ende haben. Dann wissen wir beide, wie das morgen aussieht, wenn wir ab heute beschließen, wir wollen morgen kein Eis mehr nach der Kita.
Mhm.
Dann kommen nämlich hier zwei Mäuse rein, die sagen, Papa Eis, Papa Eis. Und du sagst, nein. Dann gibt es die Große, die versucht, mit dir in krasse Verhandlungen zu treten oder dich anzukreischen oder dir anzudrohen, sie schießt dich auf den Mond.
Das sagt sie ja nicht. Sie sagt, ich werfe dich in den Weltall.
Oder du wirst ins Weltall geworfen, was ich übrigens auch
nicht... Oder sie kippt den Tisch um.
Ja, das finde ich immer, das ist mein persönliches, wirklich, das sind meine Lieblingsszenarien, wenn sie androht, dass sie irgendwelche Möbelstücke umkippt.
Glaubst du, sie könnte den Tisch umwerfen?
Sie wollte neulich schon den Schuhschrank umwerfen. Also dann werfe ich den gelben Schrank um. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, mach mal. Komm, mach mal. Ja, guckst du mich an, sagst du, kann ich nicht. Habe ich gedacht, geil, hast du jetzt selber mit 4,5 Jahren gemerkt, Drohungen auszusprechen, die ich durchziehen kann, ist auch scheiße, ne? Mhm. Ja, mach doch.
Ach, geil.
Ja, ist hardcore ins Leere gelaufen, fand sie auch doof, ist sie abgetigert, hat sie gespielt.
Mhm.
So. Aber, also halt dieses klare Ansagen machen. Das sprich, wir kommen nach Hause, nein, es gibt heute kein Eis. Ihr esst zu viele Süßigkeiten, so Riesentheater. Dann könnten wir natürlich als unglaublich bedürfnis, also das ist ja die bedürfnisorientierte Erziehung, aber er hat auch ganz klar gesagt, und ich stimme ihm dazu, es ist ein Unterschied, ob du sagst, bedürfnisorientierte Erziehung ist, ich richte mich nach den Bedürfnissen der Kinder oder ich gucke, dass alle Bedürfniskännchen quasi, also so romantisch hat er nicht gesprochen, das sage ich jetzt in meinem Pädagogen-Blabla, dass alle Bedürfniskännchen irgendwie angemessen gefüllt sind. Also mein Bedürfnis ist, die Kinder brauchen weniger Zucker, weil es ungesund ist. Das ist mein Bedarf. Der Bedarf der Kinder ist, es ist eine geile Routine mit dieser Nummer, will ich erfüllt haben. Und ich kann mich jetzt auf Augenhöhe begeben und dann, und das kennen wir halt auch, mich in einer ewigen Erklärspirale bewegen, sagen aber, Zucker ist wirklich nicht gut für die Zähne und dödödödödö und nochmal und nochmal und nochmal. Und was denkst du, was das bei unseren, also denkst du, das wird bei unseren Kindern helfen?
Aus Erfahrung würde ich sagen, nein.
So, und das ist auch Quatsch, weil bei Kindern, natürlich kannst du gewisse Dinge versuchen mit Logik zu erklären, aber Dinge, wo du eigentlich an dem Punkt Nein bist, du hast jetzt genug Fernsehen geguckt, nein, der Fernseher bleibt aus. Was willst du da erklären? Lauf nicht über die Straße, stopp, nein, du läufst da nicht rüber, es ist gefährlich, das kannst du erklären. Aber in der entscheidenden Situation bringt es nichts, wenn du sagst, das Auto ist mit der und der Geschwindigkeit unterwegs und aufgrund der Beschleunigung, wenn ihr jetzt in Körperkontakt tretet, dann, ja, kannst du machen, kannst du sein lassen. Und darum ging es, dass wir halt in so einer Laberababa-Nummer im Moment so ein bisschen unterwegs sind und immer sehr viel meinen erklären. Und also natürlich sind Erklärungen für Kinder wichtig, aber an angemessener Stelle. Und da gibt es ja mittlerweile auch Elternratgeber, die eher in diese Richtung gehen. Also ich glaube, das war für mich tatsächlich so das Größte, was ich daraus gezogen habe. Und eben, dass eine Grenze ist. Und wenn du nicht möchtest, dass die überschritten wird, dann sorg dafür, dass die aufrechterhalten wird. Also es klingt immer...
Also die Quintessenz des Vortrages ist eigentlich, es ist okay, klare Kommunikations... Also klar zu kommunizieren, klare Regeln zu setzen und zu sagen, nein ist nein. Und das kann man auch ganz ehrlich so sagen.
Er geht sogar noch weiter und sagt nicht nur, es ist okay, sondern er sagt, es ist erforderlich.
Mhm.
Weil Menschen... Am Ende des Tages leben wir alle in einer Gemeinschaft, ob wir das jetzt gerne möchten oder nicht. Also Grüße gehen raus nach Russland, wir leben in einer Gemeinschaft. Und in einer Gemeinschaft geht es nur mit Grenzen, weil nur wenn ich selber Grenzen spüre, in Anführungszeichen, also merke, da ist eine Grenze oder da kann eine Grenze überschritten werden, dann nehme ich ja ein Gegenüber wahr, weil das Gegenüber zieht die Grenze. Und dadurch, dass du so ein bisschen wie Atome, die bumsen gegeneinander und stellen, okay, wow. Wir machen was anderes, weil ich bin nicht so gut in Chemie. Du ziehst die Stirn kraus, also ist das schon...
Nee, ich bin gespannt, was du mir über Atome erklären möchtest.
Nee, gar nichts. wie Bälle.
Magnete.
Nee, ich höre jetzt auf mit dieser Geschichte. Weil das ist Anziehung. Mit Bällen aus dem Sportunterricht, das weiß ich noch so, wenn du die gegeneinander haust, dann bupsen die halt auseinander so. Du ziehst eine Grenze und sagst, rede nicht in diesem Ton mit mir, sagst du zu mir und ich weiß, okay, die Tonlage will er anscheinend nicht.
Ich muss gerade überlegen, welches Gesetz von Newton das war.
Ah, da bin ich raus.
Ja, ich habe das so, irgendwann mal gehört.
Und ich finde, das ist tatsächlich so ein Ding. Und dann sagt er noch ganz klar, und außerdem hören Sie bitte auf, andauernd 8000 Elternratgeber zu lesen. Was soll denn das? Am Ende des Tages, und da habe ich auch ganz viel noch bei Instagram dann zugelesen, weil er halt sagt, naja, keine Elterngeneration hat sich so krass aufs Elterndasein vorbereitet wie die jetzt. Die Elternratgeber sprießen aus jeder Ecke. Wie erziehe ich mein Kind richtig? Mein Kind, also angefangen bei irgendwie, in der Phase habe ich mich selber auch schon befunden, ja, so irgendwie mein Kind beißt ein anderes Kind. Ich durchforste abends das Internet nach, was soll ich tun? Ist mein Kind irgendwie, hat es eine Störung? Muss es irgendwie besonders gefördert werden? Bin ich zu weich? Bin ich zu hart? Was kann es sein?
Du lässt dich bei sowas schnell verunsichern, ja.
Massiv.
Aber vielleicht bin ich auch einfach zu stumm, weil ich mir denke, ein Biss ist ein Biss und morgen ist ein neuer Tag.
So, und laut ihm ist dein Ansatz viel besser.
Na, siehst du, endlich mal ein Mann, der mir sagt, ja, dass ich besser bin als
du. Endlich mal Mansplaining an Männer.
Mhm.
Grüße gehen raus.
War übrigens das dritte newtonsche Gesetz. Kraft gleich Gegenkraft.
Okay, ja, gut. Danke. Dann haben wir das jetzt hier noch richtig gut gefüllt.
Ja.
So, und da denke ich mir, Bildung. Ja, da hat er eigentlich recht mit. Weil natürlich, also das meiste, und da sagt er halt auch, vertrauen Sie doch einfach mal auf Ihr Gefühl. Es ist Ihr Kind.
Das hat unsere Hebamme schon
Sie gesagt. Haben, definitiv, Sie haben das Kind geboren, Sie haben das Kind begleitet in dem ersten Jahr. Sie kennen Ihr Kind doch. Fangen Sie an zu vertrauen. Und ich weiß, ich habe mal, da war meine Schwester in einer herausfordernden Phase in ihrem Leben, Pubertät genannt.
Mhm.
Und da habe ich einen Elternratgeber von ihm gelesen. Im Rahmen meines Studiums passte das halt alles auch irgendwie ganz gut zusammen. Und dann war einer der ersten Sätze in der Einleitung war, vertrauen Sie auf Ihre Erziehung. Und da habe ich gedacht, ey, das muss ich mir eigentlich, wenn meine eigenen Kinder in der Pubertät sind, müssen sie eigentlich als Wandtattoo Schriftgröße 700 in jedem Raum hängen haben.
Das ist, ich finde das so witzig, weil ich das, also.
Ja, genau das ist das, ich finde genau das ist das Ding.
Weil ich mir das die ganze Zeit denke, ich bin ja ganz oft mit meinen Gedanken schon an einem ganz anderen Ort. Also ich bin von der Zeitreise her, also bin ich irgendwo in der Zukunft schon.
Mhm.
Und denke mir so, oh mein Gott, was mach ich, wenn das passiert und dann hat sie das und hier und da. Und ich denke mir dann irgendwann so, ja, aber ich habe sie ja erzogen.
Genau.
Ich werde sie ja richtig erzogen haben, sie wird dann schon die richtige Entscheidung haben.
Genau.
Oder ich vertraue darauf, dass sie weiß, wie sie sich entscheiden muss.
Richtig.
Und dass die Kinder ja Fehler machen, oder also Fehler in Anführungszeichen.
Natürlich.
Dass sie Entscheidungen
treffen. Lernerfahrung.
Ja, dass sie Entscheidungen treffen, mit denen man als Elternteil nicht einverstanden ist.
Mhm.
Das gehört ja mit dazu.
Ja, so wie meine Entscheidung, in die GW einzutreten.
Ja, das ist eine, boah, du mit deiner scheiß Gewerkschaft, ey. Aber das ist, ich habe das neulich erst gesehen, ich glaube, es war die Zeit, die Begeisterung von Eltern, wenn die Kinder anfangen, sich für Kunst zu interessieren.
Mhm.
Und dann siehst du halt so einen Grafen und dann ist es relativ noch weit unten. Das Kind kriegt die ersten Buntstifte und malt halt irgendein Blatt voll. Mit 6, 7, 8 da irgendwo die Ecke. Kind möchte die ersten Tuschkasten oder Ölfarben, glaube ich, haben, um zu malen. Und steigt die Begeisterung so, oh ja, wie schön. Und macht dann bei irgendeinem Wettbewerb mit. Und die Begeisterung ist ganz oben und dann irgendwann mit 20, 21.
Kunststudien.
Genau.
Aha.
Kind entscheidet sich,
Absturz.
BWL Studium abzubrechen und die freien Künste zu studieren. Und dann natürlich ganz weit unten. Die Begeisterung der Eltern. Da dachte ich mir so, ja, so ist es halt. Wenn du freust dich die ganze Zeit eigentlich darüber, dass das Kind so kreativ ist. Also unsere zwei Mäuse ja auch. Die eine knetet gerne, die andere malt gerne.
Und das muss ich mal wirklich sagen. Ich finde das krass, mit was für einer Ausdauer. Also ich meine, ich habe Mathilde in der Kita vorhin abgeholt.
Mhm.
Die war am Basteltisch.
Mhm.
Die hat da irgendwie 8 Blätter mitgemacht und du, schlechter Vater übrigens, hast die blaue Mappe nicht in der Kita hinterlegt.
Wo war die denn?
Du hast ihr heute Morgen gesagt, du nimmst sie mit.
Ich weiß nicht, wo diese blaue Mappe überhaupt ist. Du hast die weggeräumt.
Die lag die ganze Zeit im Flur.
Wo? Egal.
Auf das dem gelben Schreibtisch. Ist auch
so,
egal.
So, auf jeden Fall, das ist ja der Punkt.
Zum Glück bist du nicht aufgeflogen.
Sehr gut. Wie geht man damit um? Wenn das Kind sich dann halt dafür entscheidet, dann dachte ich mir so, was willst du denn damit umgehen? Du hast das Kind ja auch irgendwo dahin begleitet.
Ja,
und
machen
ist schön,
lassen.
Und witzigerweise ist mir dann wieder aufgefallen, was ist denn bei mir passiert? Bei mir ist es ja so gewesen, dass ich künstlerisch mich ausgetobt habe, verschiedene Sachen gemacht habe, egal ob das jetzt Töpfern oder ob das Zeichnen war. Und es war immer so, ja, ganz toll, ganz toll. Als ich gesagt habe, ich möchte es gerne beruflich machen, war es immer so, nein, brotlose Kunst. Du machst irgendwas anderes, du machst es mit Versicherung, du machst es mit Zahlen. Wo ich da so, war vielleicht damals, also kann man jetzt nicht mehr ändern, aber it is what it is.
Ja, und ich finde tatsächlich, ich glaube, dass es manchmal sehr, sehr schwer ist und ich wünsche mir da tatsächlich so ein bisschen, dass ich das später so leben kann, wie meine Mama das macht, weil meine Mama mir an vielen Stellen im Leben immer das Gefühl gibt, ist okay, wie du das machst.
Ah, ich finde, du bist ein ganz schlechtes Beispiel, du mit deiner Mutter. Leider bist du ein sehr, sehr gutes Kind. Du bist unfassbar pflegeleicht. Also ich meine, ich glaube, deine Mutter hat dir einmal eine geschallert.
Das ist super nett, dass du das zu mir sagst, weil ich glaube, wenn ich dich dasselbe fragen würde über, wie pflegeleicht bin ich denn als Ehefrau?
Da wäre deine Mutter auch stolz auf dich.
Weil ich so unpflegeleicht bin?
Du führst ja ihre Linie weiter. Also nicht die Anfangs-Martina, sondern die spätere.
Nee, ich bin direkt die Autarke.
Genau, du bist die ja, nach dem Studium.
Ja, ja. So.
Also das ist, du bist ja einfach sehr pflegeleicht. Und ganz ehrlich, wenn ich über deine Kindheit oder deine Jugend so nachdenke, dann habe ich immer folgendes Bild. Ich meine, wir kennen es jetzt auch schon seit ein paar Jährchen. Ich habe immer das Bild von dir und du kommst nach Hause und dann so, hallo Mutter, es freut mich, dich zu sehen. Hallo Kind, komm, wir putzen zusammen die Wohnung. Oh ja, Mutter, ich freue mich schon den ganzen Freitagvormittag darauf. Und dann wird Elton John angemacht und dann tanzt ihr putzend durchs Haus.
Das ist auch so, gar nicht so weit weg.
Ist, so genau.
Das ist wirklich nicht so weit weg.
Und das ist für mich, wo ich denke, so, ja, wo sind die Reibungspunkte?
Hat man nicht.
Ja.
Und für was auch.
Ja, genau. Und deswegen ist deine Mutter auch sehr zufrieden mit dir.
ja, sei es drum. Aber was ich halt mag, und das würde ich unseren Mädchen gerne einfach auch mitgeben. Ich habe bestimmt auch schon mal Entscheidungen in meinem Leben getroffen, wo meine Mutter gedacht hat, so, na, weiß ich jetzt nicht.
Ja, zum Beispiel, als du diesen komischen Realschüler mit nach Hause gebracht hast.
Also ich glaube, das hatte sie auch. Aber sie hat mir trotzdem immer das Gefühl gegeben, dass es okay ist, was ich mache. Und ich wusste, selbst wenn ich einen Weg einschlage, der nicht zielführend ist, dann habe ich meine Eltern im Hintergrund. Mhm. Und die werden nicht die Tür aufmachen und sagen, du bist die größte Enttäuschung meines Lebens, sondern sie werden sagen, okay, und wie gehen wir jetzt damit um?
Lol, ja, okay. Apropos größte Enttäuschung. Nein, das wird das Thema machen wir später. Ich würde gerne noch mal einmal zurückgehen, weil du sagst am Anfang, dass er ja auch, es klang zumindest sehr, es klang nach einer Kritik, dieses sich runterbegeben auf Augenhöhe des Kindes. Ich muss sagen, ich finde das eine hervorragende Sache, weil ich achte in meinem Alltag ganz viel auf, wie kann man das, psychologische Manipulation ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber auf solche Verhaltensweisen. Wie beispielsweise, wenn ich möchte, dass etwas positiv wahrgenommen wird, kennt man ja vielleicht den Spruch, dann rückt man es ins rechte Licht. Mhm. Wenn du einem Gesprächspartner gegenüber sitzt und du möchtest ihn von irgendwas überzeugen und du möchtest einen besonders guten Eindruck hinterlassen, dann setz dich so hin, dass er in die Sonne gucken muss zu dir. So, weil du strahlst ihn damit an und das wirkt sofort viel sympathischer. Also, nicht, dass er geblendet ist oder sowas, aber halt, wenn ein Fenster hinter dir ist, setz dich immer zum Fenster hin. Damit du im Hintergrund dieses Hellleuchten hast. Und ich finde auch gerade diese, wir hatten das neulich da ging es um Azubis und Bewerbungsgespräche und wie viele Leute sind dabei, wo ich auch sagte so, nein, zwei Leute sitzen da maximal, überleg mal, da sitzt ein 16-Jähriger oder ein 16-Jähriger euch gegenüber und ihr wollt da mit 3-4 Mann hin?
Nein, das geht nicht.
Genau, das ist ja wie eine Wand. Und ich finde auch gerade wir mit unserer Körpergröße von, also du mit deinen, was bist du, 1,72, ich mit meinen 1,98 ungefähr, in der Breite, wenn wir uns vor den Kindern aufbauen, das ist auch wie ein Riese, wie ein unüberwindbares Hindernis und das ist auch bedrohlich irgendwo. Deswegen finde ich mag das, mich dann runter zu begeben und zu sagen, ey, guck mal hier, alles gut, wir können miteinander kommunizieren.
Genau, das war auch gar nicht die Kritik, die er dann...
Okay, es klang wie eine Kritik.
Nee, es ist eher so das Gesamtpaket. Also er sagt, erstens, sie sind die Eltern. Sie sind nicht die Freunde ihrer Kinder. Sie sind die Eltern. Natürlich reden sie freundlich miteinander, natürlich reden sie zugewandt miteinander, aber sie sind nicht befreundet. Ihr Ziel ist nicht, dass sie alle immer fröhlich schwingend an den Händen sich halten. Ihr Ziel ist auch, Erziehung zu vollziehen und Grenzen zu setzen. Und wir kennen alle Extrembeispiele in jede Richtung. Mein großes Ziel, oder das Ziel wahrscheinlich aller Eltern ist es, sie möchten gerne selbstbewusste, starke Kinder haben, die aber auch respektvoll und angemessen mit anderen Menschen umgehen. Und das ist natürlich, das ist ein super ambivalentes Ding, weil du sagst, Mathilde, deck den Armbrusttisch bitte, und sie sagt, nein, ich möchte das nicht. was machst du mit der Ansage? Weil, ja, wow, also die einen sagen, oh, wow, voll das starke Kind. Sie sagt, was sie will und was sie nicht will. Sie kann ihre Grenze setzen. Wow. Und ich denke mir, hör mal zu, Erna, unser Tisch, unser Armbrot. Ich bin nicht deine Angestellte. Machen wir wohl gemeinsam.
Mir geht es mal mit der Aussage, wenn ich sage, ey, räum deinen Platz auf, Mathilde. Und sie sagt so, es ist mein Körper, ich bestimme über meinen Körper. Und ich mir denke so, das ist ein super Satz. Er ist gerade super fehl am Platze und halt dein Maul, Kind.
Ja, genau. Und das sind halt so Sachen.
Kommen wir nicht mit solchen Aussagen.
Dieser super schmale Grat. Und natürlich begebe ich mich auch im Schimpfen, versuche ich auf Augenhöhe zu schimpfen und nicht von oben auf sie drauf zu schimpfen, weil das ist eklig. Ich hatte neulich gerade tatsächlich in einem Praktikumsbesuch die Situation, das war ein krasses Gefühl und ich habe mir nur gedacht, Alter, nicht mit mir. Black Independent Woman und so. Ich habe einen Praktikumsbesuch gemacht und saß auf dem Stuhl und dann kam der Chef rein und der Chef war ein großer, breiter Mann. Da kam, ich weiß gar nicht, ich will das jetzt nicht irgendwie weiter ausführen, aber da kam halt was durch die Tür so, ne? Also ich saß auf dem Stuhl, das heißt, ich war auch noch wirklich deutlich runtergestellt. Und dann kam da so große, breite Schultern, kräftige Arme, so ein bisschen, aber ich würde eher sagen so...
Bist du verliebt oder was?
Nee, so ein sportlicher Bauch, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich versuche, diesen Mann zu beschreiben, weil der war an sich, wenn du auf einer Höhe mit ihm bist, hast du schon gedacht so, okay. Also,
gib mir die Adresse, ich werde dir mal vorstellig.
Nein, ich kann das jetzt, werde das hier jetzt auch nicht weiter ausführen. So, das muss jetzt reichen. Und ich saß halt auf dem Stuhl und dann ist er zu nah gewesen und hat auf mich runtergeredet. Ich habe meinen Kopf in den Nacken gelegt, um überhaupt Gesichtskontakt aufzubauen. Was ich super unangenehm fand, wo ich dachte, was ist das hier gerade für eine Situation? Und dann hatte der auch noch, kennst du das, wenn du mit Leuten sprichst und dann zwinkern die quasi, also die oder plinkern nicht und starren dich tendenziell eher an.
Okay, wow, okay, ja.
Und er hat wirklich keine, diese Feuchtigkeit, die hatte er einfach nicht, diese Bewegung. Und ich saß unten und dann hat er noch so gestarrt für mein Empfinden. Das war mir super unangenehm. Und ich habe mich wie so ein Opfer gefühlt. Und habe gedacht, okay, das ist einfach gar nicht mein Gefühl. Bin dann, und er stand mir zu nah, also als ich mich hingestellt habe, waren unsere Gesichter 20 Zentimeter voneinander entfernt. Und ich musste dieses Risiko eingehen, weil das für mich so ein Gefühl war von, wir reden hier über meinen Praktikanten, der hier arbeitet. Und ich glaube nicht, dass ich ihnen untergeben bin, aber sie reden gerade mit mir, als wäre ich ihre super Untergebene. Auf gar keinen Fall, schon gar nicht mit mir. Und wissen Sie was, ich kann auch super lange nicht zwinkern. Also mich nicht nur hochgegangen und habe diesen 20 Zentimeter Gesichtskontakt aufgebaut, der mir wirklich zu eng war. Sondern ich habe ihn auch einfach angestarrt. Ich habe ihn einfach zurück angestarrt. Und ich glaube...
Und dann habt ihr euch geküsst?
Nein. Er ist irgendwann einen Schritt zurückgegangen.
Okay.
Weil es ihm vielleicht auch unangenehm war, vielleicht weil ich einfach aufgestarrt habe.
Vielleicht hat er auch einfach nur deinen Penis gespürt.
Das kann auch sein. Möglich ist alles. Aber da habe ich gedacht, das macht man einfach nicht.
Mhm.
Das macht man einfach nicht. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich dachte, okay, wenn ich nochmal mit meinen Schülern, wenn ich die aufs Leben vorbereite, Praktikum vorbereite und so, ist definitiv auch Nähe und Distanz etwas, was ich ihnen einfach mal, ich werde es auf jeden Fall einfach mal thematisieren.
Mhm.
Weil es, glaube ich, wirklich etwas ist. Ich bin mir sicher, der Mann hat nicht verstanden, wo mein Problem war. Also ich möchte ihm gar nicht...
Kurz gerade gesagt, weil er ein Mann ist?
Nein. Es geht einfach um, ich glaube, er hat nicht, ich glaube, er hat in dem Moment nicht gecheckt, wo mein vermeintliches Problem war, warum ich aufstehe, warum ich auf einmal quasi so eine eklige Gegensituation erzeuge und er dann zurückgehen musste. Vielleicht war das auch, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, das Problem, und das haben wir ja, finde ich, im Allgemeinen öfter, dass Leute ihre Körpersprache verschätzen.
Mhm.
Also ich habe das Thema sehr oft mit meinen Schülern, dass ich denke, wenn du die Augenbraue hochziehst und machst, dann gibst du mir echt den Vibe von, nerven Sie mich nicht. Und das ist noch das nette, die nette Beschreibung davon.
Bist du, wenn du mit jemandem redest, wo sind deine Hände? Bist du Team Hosentasche? Bist du Team Arme verschränken?
Also ich bin massiv Team Physical Touch, das heißt, an mich würde ich die Schulter streicheln. Nein, Spaß beiseite, das mache ich nicht. Aber das wäre so mein Vibe. Wenn ich mit jemandem rede, sind meine Hände meistens führe ich Gespräche im Sitzen, dann liegen die irgendwo auf dem Tisch rum.
Mhm.
Wenn ich im Stehen rede, bin ich so eine Fuchtel-Uschi.
Ja, aber du redest nicht, sondern jemand erzählt dir was.
Boah, kommt drauf an. Mhm. Wenn mich das abfuckt und nervt, Hände in den Hosentaschen, mhm, und dann mich auch so ein bisschen leicht schräg in Fluchtposition. Das, also da gebe ich dir mit meiner Körpersprache auch sehr deutlich zu verstehen.
Unterbewusst stellen wir die Füße auch voll immer so wie, also wenn wir ein interessantes Gespräch haben, stellen wir die Füße unterbewusst auch immer in Richtung dieser interessanten Konversation. Wenn es uns nicht interessiert, sind die Füße meist abgewandt.
Ja.
Habe ich mal gelesen.
Wobei ich ja, also mir eilt ja an der Schule definitiv der Ruf voraus, dass ich den dicksten Penis von allen habe, weil ich immer so asozial meine Schulhofkontrollen mache. Weil ich einfach immer durch die Bude gehe, als wäre ich der krasseste Larry da.
Ich glaube, Sie dürfen nur noch einmal Penis sagen, bevor
das wir gesperrt werden?
Ja.
Okay, dann sagen wir das nicht.
Cojones.
Glied. Nee. Oh, Cojones. Ich habe eben das Lied von Mulan, sei ein Mann, habe ich auf Spanisch gehört. Ich weiß nicht, was da mit ihr los war, aber da war sie mal kurz in der Viva España, Fave. Das war
cool. Du meinst unser elektrisches Sprachgerät.
Unser elektrisches Sprachgerät.
Das Namen wir gar nicht sagen können.
Ja, genau. Ja, sonst mischt die sich hier ein.
Ja,
auf jeden Fall finde ich, Körpersprache ist sowieso schon. Also
Körpersprache ist das A und O.
Das ist ein krasses Ziel. Feststellig habe ich das auch gestellt. Ich habe, meine Schüler müssen ja jedes Jahr Gedichte auswendig lernen. Und dann ziehe ich sie aus der Komfortzone raus. Also, dass sie das Gedicht auswendig lernen, ist die eine Challenge quasi.
Mhm.
Das kannst du mir auch versteckt auf deiner Klotür nebenan sagen. Und wenn du es dann vorliest und es extrem gut machst, geschenkt. Alles gut. Mir geht es darum, dass die aufstehen, ihren Tisch verlassen, ihren Sitzplatz verlassen, sich hinstellen. Und dann haben wir ja so große Jahrgangsflächen, die sind bestimmt 20 Meter lang. Und ich stehe am einen Ende, die stehen am anderen Ende und dann müssen die ihren Körper und ihre Sprache benutzen, damit ich das verstehe. Von der Lautstärke.
Weil du auch noch schlecht hörst, das kommt ja dazu.
Ja, das kommt auch noch hinzu. Und also wir alle wissen, mein Grundorgan ist laut. Und das ist nur mein Grundorgan, da geht noch einiges.
Meinst du, weil du immer so laut sprichst, hörst du deswegen so schlecht?
Ja, wahrscheinlich. Weil ich selber mich da einfach dran gewöhnt habe. Mhm. Das kann gut sein. Und dann stehen die da und das ist so witzig, ist das völlig falsche Wort. Interessant. Und verwirrend auch irgendwie. Wenn du teilweise siehst, die müssen vor dir stehen und du hast das Gefühl, die fühlen sich, als wären die nackt. Als hätten die blank gezogen. Die stehen da, auf einmal gehen die Füße so nach innen, dann gehen die Knie so knickerig, dann wissen die nicht, wohin mit ihren Händen, dann fragen sie immer, ob sie einen Zettel in die Hand nehmen dürfen und dann gucken die auf einmal nur so nach unten.
Zettel ist etwas, woran man sich festhalten.
Ja, und das Gesicht ist so halb mit einem Zettel verschwunden. Und dann stehe ich da und mache quasi die Superman-Pose und erkläre denen, jetzt red doch mal laut, benutze doch mal deinen Körper, damit die Stimme da rauskommt. Und da gibt es tatsächlich immer so ein, zwei Schüler, wo du denkst, krass, voll die gute Stimme, wenn die laut reden. Und sie selber merken es auch, aber dann ist es auch wieder unangenehm. Also sie verfallen auch sehr schnell wieder, aber es gibt immer so ein paar Aha-Momente. Und das ist auch, finde ich, so ein Ding, was Jugendliche viel mehr lernen müssen, weil es ist nicht mutig, seinen Eltern zu sagen, ich habe keinen Bock, deinen scheiß Esstisch zu decken. Das ist auch irgendwie unverschämt. Es ist aber mutig, in der Unterhaltung mit seinen Eltern seine Stimme in angemessener Lautstärke zu benutzen. Also nicht patzig, aber ich sag mal, wir beide reden darüber. Ich als linksgrün versifft, ich erzähle dir, wie toll die Linken sind. Du als traditioneller Ehemann erzählst mir, was du an Friedrich Merz gut findest. Und mutig wäre, finde ich, wenn unsere Tochter sagen würde, ja, ich habe übrigens die Tierschutzpartei gewählt. Keine Ahnung, mir fällt da jetzt nichts ein. Also es wäre mutig, weil wir dann darüber fragen, warum sie ihre Stimme verschwendet. Aber naja. Anderes Thema.
Ich möchte ganz kurz was richtig stellen. Ich finde nichts gut an Friedrich Merz.
Du findest den super.
Das könnte sich ändern.
Du fragst dich nämlich auch, was ist Buberts?
Was ist Buberts? Aber vielleicht könnte sich das ändern nach unserem ersten gemeinsamen Türkei-Besuch. Der Friedrich und Erz. Friedrich und ich, Friedrich und Erz, ja, auch gut.
Friedrich Merz und du, ihr besucht die Türkei?
Ja.
Gehört ja auch zu deiner Gang, die über Pfingsten sich Haare implantieren lässt?
Bestimmt.
Alles klar.
Müssen wir in die Liste gucken.
Aber Friedrich ist 68, der braucht wirklich nicht mehr Kopfhaare.
Aber es sähe bestimmt auch schick aus. Wir reden immer davon, dass wir schicke Politiker haben wollen.
Ja, also schick sähe es auch aus, wenn Robert Habeck das jetzt sein könnte. Das wäre auch schick. Themenwechsel, ding, 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 ding.
Pass auf, ich will das hier fertig machen. Also eigentlich hast du es schön abgeschlossen, aber jetzt hast du es wieder aufgemacht. Lass uns noch ganz kurz über Politiker reden.
Ich habe es schön abgeschlossen, weil ich über Robert Habeck gesprochen habe.
Nee, eigentlich nicht, aber ich habe was...
Sorry, liebe Zuhörer, ich möchte übrigens kurz gerade rücken. Ich finde den gar nicht so attraktiv. Der ist mir viel zu alt und ich finde...
Du kommst andauernd mit dem um die Ecke. Andauernd, ja. Ist Robert.
Ja, weil ich da Witze drüber mache. Weil, sorry, aber was ist denn seine Konkurrenz?
Pass auf.
Ich meine,
es gab mal eine Konkurrenz, die ist Christian Lindner. Und ich weiß nicht wieso, aber in meinem Instagram-Feed.
Das war ein Handfurz.
Ja, bestimmt. Das haben wir alle gesehen. Oh nein, läuft ja keine Kamera. So. Also halt die Arschbacken hier zusammen, hör mir zu. Ich weiß nicht wieso, aber in meinem Instagram-Feed wird ja grundsätzlich irgendwas von der Taz ausgespielt. Und
warum eigentlich? Die wurde mir noch nie ausgespielt.
Und das verstehe ich auch nicht, weil das ist ein wirklich linkes Magazin, ja. Eine linke Zeitung, Magazin, egal.
Zeitschrift.
Whatever. Ich verstehe nicht, warum du die nicht kriegst, aber ich
schon. Ist das eine Tageszeitung oder nicht?
Ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise.
Ja, so. Mama.
Die haben was aufgegriffen. Und zwar die Titelseite von der Titanic, von dem Satire-Magazin.
Ich weiß, was wohl die Titanic ist.
Ja, bei unsere zuhörenden Menschen.
Natürlich wissen die das.
Okay.
Die sind klug.
Die hat nämlich geschrieben.
Das ist eine Tageszeitung. Taz ist eine Tageszeitung.
Okay. Die Titanic hatte getitelt: Babyglück im Eimer bei den Lindners, so rum. Es wird ein Low-Performer. Und dann weiter. Lindner stellt Eilantrag zur Abschaffung des Paragraphen 218. So. Ich finde das schon wirklich, das finde ich sehr makaber. Ich finde das, ich weiß nicht, wie weit da die Satire auch gehen kann. Christian Lindner hat gesagt, hier ist eine Grenze erreicht. Ich gehe dagegen vor.
Grenzen setzen, nicht verletzen. Gilt auch für die Taz.
Mhm. Und was schreibt
die? Ich mag sowas gar nicht. Ich bin völlig.
Lass mich doch mal ganz kurz fertig machen, weil die Taz titelte dazu: Deutschlands frechster Arbeitsloser geht gegen Taz vor. Oder geht rechtlich gegen Titanic vor. So. Und ich denke so, boah, Taz, ihr habt da auch irgendwo, also ihr überspannt auch den Bogen hart. Ich weiß, dieses frechste Arbeitslose, ich glaube, war das heute Show, die das getitelt hat? Da fand ich es noch irgendwo witzig. Und ich denke so, ja, okay. Hm? Aber, also vor allem mit dem Plakat und sowas, das war einmal ganz lustig, aber wenn es um Familie, privates Glück und sowas geht und gerade um den Schutz des ungeborenen Lebens, da solche makaberen Witze drüber zu machen und dass die Taz dann das auch noch ins Lächerliche ziehen muss mit solchen Titulierungen wie der frechste Arbeitslose, da muss ich sagen, so, ey, sorry, da ist auch irgendwo eine Grenze überschritten. Und es ärgert mich, vor allem, wenn sie dann unterschreiben, erfahren sie mehr über Christian Lindner und seine lustigen Parteifreunde bei uns und dann haben sie da was verlinkt zu.
Also ich meine, die FDP hat es einem in den letzten Jahren leicht gemacht, jetzt quasi die Satire rauf und runter zu drehen.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz, und ich finde, da ist es wirklich egal, um wen es geht. Ich finde, über Christian Lindner kann man sich so lange lustig machen, wie man will, auch über Markus Söder, auch
ja,
über.
Klar.
Aber, und tut mir leid, also da drängelt sie sich halt auch irgendwie vor, ehrlich gesagt auch über die Frau von Friedrich Merz.
Mhm.
Ich finde, die hat in der Heute-Show leider an mehreren Stellen sich. Also sie scheint ja auch aktive CDU-Uschi zu sein oder halt immer an seiner Seite, keine Ahnung.
Das ist eine sehr unangenehme Frau. Genau. Kommt sie so rüber.
Sie sucht sehr unangenehmen Kamerakontakt dann auch. Vielleicht brauchst du dir einfach einen anderen PR-Berater oder sie muss damit aufhören. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, diese Menschen stehen immer noch freiwillig in der Öffentlichkeit und ich unterstelle einfach jedem einzelnen Politiker, dass sie am Ende des Tages das Beste für unser Land versuchen. Jeder hat da unterschiedliche Ansätze und auch da gilt natürlich wieder das Kölsche Grundgesetz, lebe und lebe lasse.
Mhm.
Und ganz ehrlich, du kannst mich gerne kacke finden, aber wenn du dann dich an den Kindergartenzaun stellst und meinen Kindern erzählst, wie scheiße die sind, dann finde ich, sind da Grenzen überschritten. Das macht man nicht. Finde mich kacke, alles cool, aber meine Familie hat damit nichts zu tun und die wird damit auch aus dem Spiel gelassen. Und ich finde, das ist, also für mich ist das geschmacklos.
Ja.
Und ich kann das verstehen, dass er da, ich würde da auch rechtlich gegen vorgehen. Und ich weiß auch nicht, was die Taz da. Also, wie gesagt, mir wird dieses Magazin nicht ausgespielt. Ich habe damit nichts zu tun. Ich lese anscheinend, also ich meine, gut, aber das Internet denkt auch, ich bin alt, ne?
Ja, gut.
Das darf man nicht unterschätzen. Also, vielleicht sind die einfach zu junglustig für mich. Also mir wird, glaube ich, auch die Heute-Show nur angezeigt, weil
Olli Welke genauso alt ist wie du, laut Google.
Ja, laut Google sind wir ein Jahrgang. Und weil ich denen halt freiwillig folge. Also ich habe ja neulich auch schon wieder aufgeräumt, jetzt haben wir schon wieder so Rentnerseiten. Also ich kriege jetzt gerade so ganz viel Werbung ausgespielt, wie sie ihren Garten frühlingsfrisch machen, wie sie ihren Rasen besser pflegen können. Also mein Internet ist da.
Ich habe mein iPad zugeklappt. Was will ich dir damit sagen?
Weiß ich nicht. Bist du etwa schon fertig?
Ich habe noch ganz viele andere Themen, aber ich habe mit Blick auf die Uhr das Bedürfnis, jetzt hier einen Lachmatun zusammenzurollen. Es sei denn, du hast noch irgendwas Lustiges, Abschließendes, was Leichtes, Fröhliches.
Nee, leicht und fröhlich nicht, aber ich gebe dir gerne einen Ausblick, worüber ich gerne nächste Woche mit dir sprechen möchte. Ich möchte dir nämlich erstens sagen, dass also möchten die darüber reden, was Frauen für ein krasses Wunder sind. Und dann, einfach nur, weil es in unserem Umfeld. Nein, da geht es um die Geburt.
Ja, ja. Haben wir ja schon gedacht, dass ja.
Weil ich mit dir auch gerne darüber spreche.
Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Geburt. Habe ich noch nicht so gemacht.
Ja, du warst ja zweimal dabei.
Genau, ich war dabei, habe nur zugeguckt, ich habe es nicht gemacht.
Ja, kannst du das empfehlen? Würdest du das so? Ist das so ein Ding, wo du sagst, ey Leute, das ist voll das Live-Goal. Also wenn ihr die Chance habt, macht Geburt. Also und denk dran, wir haben liebevolle Zuhörer in Hamburg.
Ja.
Überleg jetzt genau, was du sagst.
Ich möchte anmerken, dass ich bei der Geburt nur daneben stand. Ich habe aktiv nichts getan, außer mit dir zu atmen. Deswegen möchte ich mir nicht an dieser Stelle anmaßen, zu sagen, boah, Geburt kann ich jedem empfehlen. Fertig. So, also, du möchtest mit mir über das Wunder der Frau reden.
Nee, ich möchte darüber reden, was die Frau für ein krasses Wunder ist. Dann möchte ich dir gerne noch mal so...
Redet man heutzutage noch darüber? Das klingt so irgendwie... Ist so abgedroschen. Ist das nicht schon mittlerweile klar?
Sollten wir
nicht darüber reden, wie krass Männer sind?
Nee.
Ich habe das Gefühl, Männer kommen in letzter Zeit viel zu kurz. Männer werden immer nur schlecht gemacht. Lass mal eine positive...
Pass auf, wir machen zum Vatertag machen wir eine ausschließlich... warum...
Wann ist Vatertag?
Immer Christi Himmelfahrt.
Ja, das ist im Mai, ne?
Ja.
Okay.
Und dann machen wir eine Folge ausschließlich dazu, wo wir uns über geile Männer unterhalten. Krasse Männer, die richtig die Hütte gerockt haben. Kannst du jetzt schon überlegen, welchen Mann du vorstellen willst?
Ich werde mich vorstellen.
Okay.
Ich bin ein geiler Mann.
Okay, okay, cool. Ich würde meinen Vater vorstellen. Ja. Spaß beiseite. Den habe ich ja schon geheiratet.
Soll ich jetzt was dazu sagen? Ich sag,
nein, du hättest jetzt hahaha machen können, du hättest erzählen können, wie geil unsere Tochter lachen kann.
Nein, das alles...
Da machen wir den Sack jetzt hier zu.
Nein, wir machen keinen Sack zu. Wir rollen. Wir rollen.
Wir rollen?
Wir rollen Lahmacune.
Okay.
Heißt es Lahmacune oder heißt es Lahmacunes?
Lahmacune klingt schöner.
Okay.
Ist es Lahmacune?